Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Wie gerade diese Altersstufe in meinen Augen, diese 10, 11, 12-Jährigen, die haben Antennen hinein in ihre Gesellschaft. Wenn man sich nur daran orientieren würde, wie wichtig sie auch Bildung finden. Viele Kinder haben eine Sehnsucht nach Bildung. Das klingt natürlich, wer geht schon gerne in die Schule? Das heißt nicht, dass alle gerne in die Schule gehen.
Na, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Sigrid Klausmann. Sigrid Klausmann ist Dokumentarfilmerin, Regisseurin und Produzentin. Sie ist leitende Regisseurin des Projektes 199 Heldinnen und Autorin des begleitenden Buches Ich wünsche mir die Welt sowie von Open Your Heart 199 kleine Helden. Mit dem Projekt 199 Heldinnen wollen Sigrid Klausmann und ihr Mann Walter Sittler Kinder in allen Ländern der Welt porträtieren. Eine Zusammenfassung ist in dem mehrfach ausgezeichneten Kinderdokumentarfilm Nicht ohne uns zu sehen, der 16 Kinder in 15 Ländern und 5 Kontinenten zeigt. Hallo Frau Klausmann, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne, ich freue mich.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Filmprojekt zu machen, das jetzt in einem zweiten Buch auch gemündet ist, das Kinder in allen Ländern der Welt darstellt, porträtiert?
Ja, das liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Ich war ungefähr 12 Jahre, würde ich sagen. Wir haben vor vielen Jahren eine kleine Produktionsgemeinschaft, Gesellschaft gegründet, mein Mann und ich. Und da stand er eines Tages vor mir und sagte, Sigrid, was hältst du davon, wenn wir die Kinder der Welt auf ihren Schulwegen begleiten, filmisch? Und sofort sind mir meine eigenen Schulwegerlebnisse in den Sinn gekommen, die ich hatte im Schwarzwald, als die Jahreszeiten noch sich deutlich voneinander abhoben. Und ich fand die Idee sofort wunderbar. Ja, ich dachte an Landschaften, an Gesichter, an Geschichten, an Freundschaften, an Familien und an diese Kinder. Und dann haben wir angefangen.
Wie war Ihr Schulweg in den 50er oder 60er Jahren im Schwarzwald?
Ja, wann bin ich eingeschult worden? 1961 bin ich eingeschult worden. Mein Schulweg war 2,5 Kilometer lang. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so weltbewegend, aber wenn man diesen Weg immer zu Fuß macht, meine Eltern hatten nie ein Auto, mein Elternhaus war außerhalb der Stadt im Schwarzwald. Ja, und bei Wind und Wetter und auch schon mal 2 Meter Schnee, also die Winter waren krass damals, wirklich. Bei Hitze, bei Regen, es gab irgendwie kein Vertun. Man musste zur Schule morgens und manchmal war der Schneepflug eben noch nicht durchgefahren. Und der Weg war weit. Und insbesondere dann ab der zweiten Klasse, wenn wir schon auch mal Nachmittagsunterricht hatten, dann bin ich jeden Tag und zusammen mit meinen Geschwistern 4x2,5 Kilometer, 10 Kilometer zu Fuß gegangen. Wow. Hin zurück. Mittagessen gab es natürlich damals noch keines an der Schule. Aber es hat uns echt auch körperlich sehr stark gemacht. Wir waren alle sehr gute Sportler, meine Geschwister und ich.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was hat es mit Ihnen gemacht? Oder wie hat es Sie auch vielleicht geprägt?
Es hat uns stark gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, physisch. Also meine 4 Brüder waren alle sehr gute Fußballer. Mein ältester Bruder war Profifußballer. Ich war Kunstturnerin, Leistungsturnerin. Wow. Die beiden anderen Schwestern waren Leichtathletinnen, Volleyballerinnen. Also wir waren alle sehr, sehr gute Sportler. Und ich glaube, die Prägung, die damals uns gar nicht so bewusst war, war auch das Erleben und Erfahren der Jahreszeiten. Kälte, Hitze, Regen, alles. Und wir haben uns immer die Augen ausgeschaut, auf dem Rückweg insbesondere, auf dem Weg nach Hause, ob nicht unser Nachbar, der so einen Bauernhof hatte in der Nähe, der hat ein Auto, der hat uns manchmal den Weg genommen. So, das waren die Erfahrungen, aber noch eine weitere Erfahrung fand ich sehr wichtig, diese Zeit, die wir verbracht haben mit anderen Kindern, die denselben Schulweg hatten, zum Teil noch weiter. Einfach diese Geschichten, die wir gesponnen haben, also gar nicht nur uns zu erzählen, was hast du gestern und morgen gemacht, was wirst du morgen machen, sondern wir haben Geschichten gesponnen. Verrückte. Und im Sommer sind wir quer über die Wiese zum Bach und haben dort unsere Füße reingehängt. Also ich erinnere noch etwas, nämlich nach dem Unterricht auf dem langen Heimweg tierisch Hunger gehabt zu haben. Da gab es ein Pausenbrot um 10, aber dann, bis ich zu Hause war, war es dann oft schon mal 1:30 und dann war der Hunger da. Also intensive emotionale Erlebnisse verbinden mich mit dieser Zeit.
Sehr spannend, dass Sie sagen, der Schulweg war auch geprägt von der Begegnung mit anderen Kindern und aber auch von dem Geschichtenerzählen, dem Fantasieren.
Ja.
Ist Ihnen das begegnet auch auf den Schulwegen der Kinder, die Sie porträtiert haben, die Sie besucht haben?
Also in der Tat erinnere ich eine Sache. Meistens ist es tatsächlich so, dass wir ja, sag ich mal, wenn man mit einem anderen Kind zusammen anfängt, so eine Geschichte zu spinnen, dann tut man das ja auch deswegen, weil die Zeit so lang ist. Das heißt, es braucht diese Zeit, damit diese Spinnereien, nenne ich sie mal, überhaupt stattfinden. Und die haben wir oft nicht beim Drehen, sondern da werden natürlich die Einstellungen des Schulwegs abgefilmt. Dann filmen wir bei den Kindern zu Hause. Seit der zweiten Staffel ziehen wir noch mehr in das Leben der Kinder hinein, in ihre Hobbys, in Dinge, die ihnen wichtig sind. Ja. Und aber eine Geschichte erinnere ich doch, das war mit unserem israelischen kleinen Helden Nevo, seiner Kleinstadt in Israel, der eben mit seinem Schulfreund zusammen zur Schule ging. Und da haben wir so eine Totale gedreht, nach einer Szene an so einem Einkaufswagen, wo eine Zeitung drin lag mit so einer politischen Schlagzeile, wo es letztlich auch um Terror ging. Das war Zufall, dass es da lag. Und dann haben wir sich praktisch, dann haben wir gesagt, dann geht ihr noch die ganze Straße entlang weiter, wir bleiben mit der Kamera hier. Aber wir waren mit dem Ton verbunden und da haben sie sich darüber unterhalten, wie wohl das Leben nach dem Tod ist.
Okay, wow.
Und was man da ist. Und dann haben sie völlig verrückte Geschichten dazu erfunden. Lustige auch, ja. Gar nicht irgendwie traurig oder entsetzlich, sondern lustige auch. Man könnte auch eine Orange sein oder sowas ähnliches, hat, glaube ich, der Niveau gesagt. Aber es ging einfach in so ganz, ganz fantasievolle Sphären.
Ja. Ja, es ist spannend, wie das Spiel, ne, bei den Kindern noch so lebendig ist und ein Weg ist. Dass auch den Terror, der im Außen ja real ist, ne, in Israel, Palästina, einfach Teil des Alltags ist, damit umzugehen. Ne?
Total, total. Ja. Das war vielleicht auch eine der bewegendsten, nein, eigentlich waren alle Dreharbeiten bewegend und aufregend natürlich, aber sehr irritierend waren für mich die Erlebnisse im Nahen Osten. Ja. Also einfach diese, ich war bei beiden Familien, waren mein Team und ich wirklich sehr willkommen. Das waren wir eigentlich überall bei den Familien. Und die Kinder einfach ganz zu getrennten Zeiten. In der einen Woche war ich in Israel, in der nächsten Woche eben in Palästina, zu befragen über ihr Land, ihr Leben, was sie sich wünschen für ihre Zukunft. Und dann auch zu erfahren, dass vielleicht so ein 9-jähriger Junge, der der Nevo aus Israel war, noch sehr kindlich, sehr verspielt, ein kleiner Tänzer. Dass er noch sehr viel mehr so abstrakt gesagt hat, ja, ich habe einfach manchmal nur Angst, es kann einfach jederzeit Wumm machen. Ja, also es kann was explodieren. Er hat es selber noch nie erlebt, aber er weiß, in seinem Land passiert das.
Ja.
Und die 12-jährige Miral, also 3 Jahre älter, war sich da schon sehr viel bewusster über die einengende Situation in ihrem eigenen Land. Ja. Zu spüren, dass sie nicht dieselben Rechte haben wie die Menschen in Israel, dass diese dicke Mauer sie trennt, dass sie es schwer haben wird in der Zukunft, obwohl sie natürlich ganz hohe Ziele und Wünsche für ihre Zukunft hatte, nämlich Profifußballerin zu werden. Und heute, das kann ich Ihnen schon verraten, wir haben 6 Jahre nach den Dreharbeiten, ist Miral Mitglied der palästinensischen Nationalmannschaft.
Wow, das gibt es ja nicht, sehr Gänsehaut.
Ja, ich habe sie tatsächlich getroffen.
No
dieses
way.
Jahr, die Mannschaft von Miral hat eine Verbindung zu einer Mannschaft in Köln. Für sie. Und ich habe erfahren, dass sie eine Woche dort verbringen für ein Turnier, ein Freundschaftsturnier. Und ich konnte natürlich nicht anders, als nach Köln zu fahren, um sie zu treffen.
Das war, ja, es war wirklich wie Gänsehaut, also als sie das gesagt haben in dem Moment. Ich habe das überall gemerkt. Haben Sie noch mehr solche Erfahrungen gemacht, dass den Weg der Kinder, dass Sie den später nochmal Kontakt aufgenommen haben, nach ein paar Jahren?
Ja, also es gibt vielleicht logischerweise noch Kontakt zu Kindern, deren Sprache ich spreche, ob das nun Deutsch oder Englisch ist. Mhm. Aber zu Kindern zum Beispiel, ja, ein Junge, den wir in Laos porträtiert haben, 2013?
Ja.
Oder auch ein Junge aus Südafrika, aus dem Township. Da habe ich keinerlei, der sprach zwar auch Englisch, aber keinerlei Kontakte mehr. Aber zu einigen anderen, manchmal zu den Müttern über Facebook, ja, die mich immer mal wieder informieren über ihre Kinder, was sie so machen. Und die sind ja zum Teil jetzt schon über 20.
Das berührt, das berührt mich gerade, dass der Kontakt da noch ist.
Ja. Da ist noch so ein bisschen Kontakt und es ist eigentlich jedes Mal zum Beispiel das Mädchen aus der Schweiz. Wir haben zwei Kinder aus der Schweiz porträtiert. Und die Rebecca ist sehbehindert und sieht nur noch 20% verschwommen und schwarz-weiß.
Wow.
Und sie lebt auf dem Land mit ihrer Familie und ihrer Schwester und ist total verbunden mit Tieren. Und ihr größter Wunsch war, tiermedizinische Assistentin zu werden.
Okay.
Und sie wusste damals schon, im Alter von 12, dass sie das aufgrund ihres Augenleidens nicht werden kann. Und heute weiß ich, dass Rebecca eine Ausbildung zur Köchin gemacht hat in einem Altenheim. Und über Fotos auf Facebook habe ich auch gesehen, dass sie einen Freund hat und dass sie glücklich ist. Mhm. Und das ist übrigens auch eine Botschaft, die wir gar nicht so unbedingt bewusst gehen gar nicht hinein und möchten etwas Bestimmtes von den Kindern, sondern dass unsere jungen Zuschauerinnen und Zuschauer oft bemerken in den Filmgesprächen, dass sie sagen, ja, diese Kinder und denen es auch gar nicht so gut geht, aber die sind ja irgendwie gar nicht nur traurig. Mhm. Die sind ja manchmal auch so, die machen sogar so einen fröhlichen Eindruck. Mhm. Und darüber staunen die oft sehr, weil sie denken, die haben doch so ein schweres Leben, da muss man eigentlich ständig deprimiert sein und das ist natürlich nicht der Fall.
Mhm.
Ja, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer hier aus den, ich nenne es mal den westlichen Ländern, den Industrieländern, die in aller Regel ein besseres Leben haben, materiell. Dass die sehen, nicht nur, dass diese Kinder auch durchaus fröhlich sein können und vor allen Dingen einen optimistischen Eindruck machen, sondern dass die auch Dinge können, die Kinder hier nicht können. Ich hatte vor wenigen Monaten ein Filmgespräch in Singen an einem Gymnasium mit 200 Schülerinnen und Schülern. Und unserem Dokumentarfilm, Kinodokumentarfilm Nicht ohne uns, wird auch die Geschichte eines Jungen aus Nepal erzählt, der mit seinen Freunden, mit den Büchern und Heften unterm Arm durch den Dschungelpfad zur Schule geht, zu dieser kleinen Dorfschule. Ja? Mhm. Und mal eben unterwegs klettern diese Jungs auf die höchsten Bäume. Wie so kleine Affen klettern die da hoch und sind da oben und schwingen und setzen diese Bäume in Bewegung, so im Wind. Ja? Und dann haben wir darüber gesprochen, auch im Filmgespräch, dass manche Kinder ja Dinge können, die ihr vielleicht gar nicht könnt, habe ich sie direkt angesprochen. Und habe sie auf dieses Beispiel angesprochen. Wer von euch kann auch auf so hohe Bäume klettern. Und dann haben sich so ein paar wenige Kinder haben sich dann wohl gemeldet. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht überprüfen. Aber meine zweite Frage ist, was würden eure Eltern dazu sagen, wenn sie euch da sehen würden, da hoch oben in schwindelerregender Höhe? Würden die auch vielleicht schreien, komm sofort runter? Und dann kam vom Publikum, ja, genau. Ja. Also das ist ein schöner Nebeneffekt, ja? Oder das Mädchen aus der Mongolei, ein Nomadenmädchen, die sitzt da vor ihrer Jurte und hat eine richtig große Axt in der Hand und hackt Dung. Weil dieser Dung wird dazu verwendet, den Ofen zu befeuern in der Jurte. Ja. Alles wird verwendet. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Da gibt es 9 Jurten in der Nachbarschaft. Und die Tiere. Und das Wetter. Nichts sonst. Also das erzählt dann die Zuzuloi, erzählt es auch, sagt, kein Strom, kein Telefon, kein Internet.
Das ist ihr größter Wunsch, sagt sie, ne, am Ende. Ne? Ich habe das zufällig gesehen, sagt sie. Ja. Netz und Internet. Ne?
Ja, das ist der größte Entzündung. Natürlich, ja, weil das verbindet sie mit der Welt.
Mit den Freunden auch. Ne? Sie kommt nur zur Schule, weil der Nachbar hat ein Auto. Sie haben gar kein Auto.
Ja, das ist ihr Glückssack. Wenn unser Nachbar kein Jeep hätte, kein Auto hätte, könnten wir keinen Unterricht bekommen. Und weil das eben auch so weit ist, also sie hat tatsächlich den weitesten Weg zur Schule mit, glaube ich, 100, 120 Kilometern.
Ach du.
Ja, das geht über Stock und Stein. Das können Sie sich nicht vorstellen. Und die, von der Jurte aus gesehen, die ersten 15 Kilometer geht es nicht nur über so eine Schotterpiste, die könnte man ja irgendwie noch hinkriegen. Mhm. Wir müssen diesen Weg ja auch hin, wir müssen ihn ja auch fahren, ja, mit, mit dem Jeep. Mhm. Sondern das geht, Sie müssen sich vorstellen, eine bergige Wiese mit Flussarmen dazwischen, keine Wege. Da muss man irgendwie durch. Und wenn man da oben ankommt, auf 2400 Metern Höhe, dann ist das natürlich auch andererseits aus unseren Augen gesehen wie ein Paradies. Dieses Altaigebirge ist unbeschreiblich schön. Und mit Vogelarten, die wir hier nicht mehr sehen oder sowieso nicht sehen. Das ist wahnsinnig schön. Aber diese Kinder sind natürlich auch Wind und Wetter ausgesetzt, noch mal in einem ganz anderen Ausmaß, als ich es in meiner Kindheit war. Und es gibt nichts, keine Ablenkung für nichts. Interessanterweise sagte Zurzula, es gibt auch keinen Spielplatz. Da musste ich wirklich lachen, weil städtische Kinder würden sich vielleicht über diese Art von Spielplatz sehr freuen.
Ja, berührend. Also. Und ich frage mich, ist das in uns angelegt, einfach das Glücklichsein, das Fröhlichsein? Das hört sich so ein bisschen an. Das ist etwas, wo die viele Menschen hier hadern, ne?
Mit dem Glücklichsein. Ja, ich glaube, die Fähigkeit zum Glücklichsein ist sicher in den Menschen angelegt, sonst wären wir es nicht, immer mal wieder. Ich glaube, vielmehr kommt es auf die Definition von Glück an. Wir haben ja nun auch drei Kinder großgezogen und es ging immer mal wieder, als sie kleiner waren, um diesen Begriff, ich bin schon seit ein paar Tagen gar nicht so glücklich. Und dann haben wir darüber gesprochen, was ist denn Glücklichsein? Und viele Kinder hier denken, glücklich sein ist, da ist man ganz euphorisch, ja, und dann ist alles ganz toll.
Ah.
Wenn man aber in sein eigenes Leben schaut, dann weiß man doch ganz genau, dass man Glück hat im Leben, wenn die Tage einfach ohne Katastrophen verlaufen. Wenn man, und da komme ich wieder zurück auf das, was die Kinder hier oft erleben, die auch nicht materiell verwöhnt sind, die haben oft etwas anderes, ja. Die haben ihre Eltern in ihrer unmittelbaren Umgebung. Nicht in dem Sinne von Helikoptereltern, sondern die sind erreichbar und verfügbar. Das kenne ich aus meiner Kindheit auch. Ja? Mein Vater war in der Werkstatt als Schuhmacher, meine Mutter war Hausfrau, aber sie war auch viel auf dem Feld. Wir hatten auch eine kleine Landwirtschaft. Das heißt, sie hatte keine Zeit, um in uns dauernd irgendwelche Spiele zu machen.
Ja.
Aber wenn was war, dann wussten wir mussten vielleicht aufs Feld rennen und dann haben wir irgendwie uns ausgeheult und ehe wir da waren, war schon die Hälfte der Wut war schon weg. Ja. Aber das Glücklichsein ist eben, ich glaube, es geht eher dann darum, wo man mit Kindern auch ins Gespräch kommen kann. Was braucht es denn, damit man sich glücklich fühlt? Und das können Kinder gut. Das können Kinder, das müssen die Kinder beantworten. Können sie sich auch vielleicht sich selber Gedanken machen, was braucht es, damit man so ein inneres Gefühl hat von weil Glücklichsein, glaube ich, ist auch bei Kindern verbunden mit geliebt werden. Anerkennung zu finden, Menschen um sich zu haben, die sich für sie und ihre Bedürfnisse interessieren, die darauf eingehen. Nicht auf ihre, ich will das noch haben und jenes noch haben und dann fällt mir das neueste Handy, darum geht es doch gar nicht. Das sind ja ganz andere Bedürfnisse. Und da sehen die Kinder, die Filme sehen über die kleinen Heldinnen und Helden, dass da ja gar kein Unterschied ist zwischen den Kindern hier in einem afrikanischen Dorf oder in einem Nomaden Community oder ein Beduinenkind. Afrika, Asien, das kann man sehr schön im Nicht ohne uns, in dem langen Dokumentarfilm, wo wir 16 kleine Heldinnen und Helden vorstellen, dieses Gefühl bleibt am Ende übrig. Dass man nicht mehr dran denkt, ach, der war ja so arm und die war ja so das, sondern wow, jetzt habe ich irgendwie Kinder kennengelernt. Die vergesse ich so schnell nicht mehr. Ja. Und dadurch, dass die Kinder auch selber erzählen und nicht ein erwachsener Kommentar über den Filmen ist, kommen wir diesen Kindern einfach näher. Das weiß ich aus vielen Filmgesprächen, aus Rückmeldungen von Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Die lernen diese Kinder auf eine Art kennen. Und dann entsteht Empathie. Und Empathie ist doch etwas, was wir nötiger brauchen denn je. Denn mein subjektives Gefühl ist, dass Empathie gerade eher verloren geht. Ja, was kümmern uns da diese Kinder der Flüchtenden irgendwo außerhalb unserer Grenzen, weil wir das ja gar nicht aushalten, weil wir doch immer noch empathisch sind. Also Empathie und nicht zu verwechseln mit Mitleid. Hm. Übrigens immer auch ein Thema beim Filmgespräch. Der Unterschied zwischen Mitleid und Empathie. Ja? Das verstehen die Kinder total. Auch die Kinder, mit denen ich drehe, sagen wir Kinder, die in Armut leben, die haben kein Interesse daran, dass ich sie mit den Augen in den Augen sehe, ach du armes Kind. Erzähl doch mal, wenn man so arm ist, ja, wie ist denn dann das Leben? Ja, sowas würde ich an so ein Kind niemals fragen, sondern ich begegne diesem Kind und sehe natürlich auch für mich, kommen Welten, die mir fremd sind und die mich natürlich wahnsinnig interessieren.
Was wünschen diese Kinder sich von uns, wie wir ihnen begegnen oder was würden die sich so von uns wünschen?
Die würden sich, glaube ich, genau das wünschen. Die interessieren sich für die Kinder in der Welt, für die anderen Kinder.
Ah, okay.
Die wünschen sich doch zum Beispiel, wir haben ein Kollege von mir hat einen Jungen in Rom porträtiert, den Elias, der einen algerischen Vater hat und eine italienische Mutter. Und der äußert zum Beispiel so etwas, er möchte doch zum Beispiel einfach nicht gehasst werden. Er möchte, dass überhaupt das Hass nicht existiert. Mhm. Also dieses Wort Hass ist auch nicht zum ersten Mal gefallen. Das bedeutet, begegne du mir ohne Hass, obwohl ich einen fremden Nachnamen habe.
Okay.
Begegne mir doch einfach, und das wünscht sich der Junge aus Schweden, der auch einer Minderheit angehört, nämlich sein Vater ist Same. Mhm. Ja, das ist eine Bevölkerungsgruppe aus dem Norden Europas. Sagt, ich wünsche mir, dass Menschen als das angesehen werden, was sie sind. Mhm. Aber das ist leider nicht so. Das sagt dieser Junge nicht umsonst. Mhm. Das ist übrigens auch so ein Wunsch von mir, dass man sich diese Filme mit einer großen Kreativität anschaut. Sagt, was erzählen uns diese Filme eigentlich? Da ist nicht nur ein Junge, der, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel aus Schweden, Markus aus Schweden, der in Kiruna lebt und der uns eine höchst interessante Geschichte erzählt, nämlich, dass seine Stadt Kiruna im Laufe der Jahre abgerissen wird. Mhm. Ja, wer hat sowas schon mal erlebt? Also einmal so ein hochinteressant, wieso ist das so? Weil unter der Stadt ist die größte Eisenerzmine der Welt. Warum brauchen wir sowas? Dann würde man zum Beispiel darauf kommen, dass man Eisenerz unter anderem nicht nur auch für Waffen benötigt, um die zu bauen. Warum ist das so wichtig? Aber diese Stadt gibt es überhaupt nur, weil es diese Mine gibt. Mhm. Nun ist es aber so, nach all den Jahren dieser Raubbau sozusagen, ist die Stadt unterhöhlt und die Bedrohung ist da, dass die Stadt an Stellen einbrechen kann. Es gibt auch schon Häuser mit Rissen. Dann hat diese Firma gesagt, passt mal auf, wir ziehen unsere Stadt um, einfach ein paar Kilometer weiter. Darüber zu sprechen, ja, was es heißt, eine Heimat ein Stück weit zu verlegen. Und dann aber auch zu sagen,
und das über Jahre hinweg, ne? Ein Prozess, der sich 10 Jahre sind ja für ein Kind gigantisch viel. Ne? Ich glaube, waren 10 Jahre. Ne?
Ja, und der macht sich natürlich Gedanken.
Und wenn man das Bild sieht, sieht man ja auch diesen riesen also ich habe das im Buch auch gesehen, da gibt es diese riesige Abraumhall im Hintergrund. Ja. Das ist ja so bestimmend für dieses Leben in dieser Stadt. Das hat mich auch sehr berührt und erschrocken, weil das ja wirklich mitten in einem sehr reichen Land passiert. Und die ganze Zeit diesen Prozess zu haben, dass Stück für Stück werden die Häuser abgerissen und dann werden neue gebaut. Mhm. Also das ist schon...
Sie werden es nicht glauben. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren, weil ich dann mit diesen Themen immer mal wieder mich beschäftige. Was ist eigentlich in Corona los? Ja? Dann habe ich erfahren, wenn das stimmt, dass diese Mine überhaupt nur noch bis die Mitte der 30er Jahre sozusagen was abwirft. Danach ist erschöpft. Okay. Jetzt hat man in Kiruna aber seltene Erden entdeckt. Mm. Und zwar in den Gegenden, wo die Samen leben. Ja? Mm. Also wenn man sich überhaupt nur anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, jenseits von Mattis aus Kiruna, kommt man auf so hochinteressante Themen, auch der Raubbahn unserer Erde. Mhm. Gleichzeitig ist es aber der Arbeitsplatz von fast allen Menschen in dieser Stadt. Und dann sieht man, wie wir einfach, wie das auch nicht einfach ist, zu entscheiden, na gut, dann lassen wir das jetzt, dann ziehen wir woanders hin. Nein, diese Menschen sind Bergbauern, die leben davon, oder die Krankenschwester lebt eben auch davon, dass hier Menschen sind und in einer Klinik behandelt werden müssen. Alles hängt miteinander zusammen. Aber dass die Schöpfung, die kann man einfach nicht, wenn man die nicht, die Schöpfung, das, was wir haben, das, was so wertvoll ist, hier auch die Rentierherden, die Rentiere, die den Menschen wiederum Fleisch liefern. Was wird aus denen, wenn da jetzt plötzlich die Mine erweitert wird, nämlich in solche Bereiche, wo die Rentierherden leben? Oder was macht der Klimawandel? Der hat nämlich einen Einfluss darauf, ob diese Rentiere überhaupt überleben können. Also da sind so viele Geschichten, ganz aktuelle Geschichten, verknüpft mit einem kleinen Porträt über einen, über einen städtischen Jungen. Welche der am Ende sagt, bei den drei Wünschen, das hat er gemein mit dem italienischen Jungen, er wünscht sich, dass der Klimawandel gestoppt werden kann und auch, dass Menschen aufhören, sich zu hassen. Mhm. Also das scheint bei den Kindern, der Hass scheint bei denen angekommen zu sein. Es ist ein Thema. Warum ist Hass ein Thema? Und das würde ich ja sofort thematisieren, auch in einer Schulklasse, und sei es in Ethik. Ja? Andere Fächer haben dafür ja gar keine Zeit. Mhm.
Welche Geschichte hat dir am meisten Sorge oder Angst gemacht?
Mir selber?
Ja, als du sie begleitet hast.
Du musst mir jetzt unterscheiden, ja, denn die Themen, die da hochkommen, auch bei dem Mädchen aus der Mongolei, sie sagt, da geht es tatsächlich um das Thema und um den Klimawandel, und sie beschreibt es mit ihrer Geschichte. Sie sagt, wenn ich im Juni nach Hause komme, da beginnen nämlich ihre Sommerferien, da beginnen ihre Ferien.
Ja.
Dann gab es da früher auf dem Fluss immer Eis. Da bin ich immer mit Boy Dor, das ist ihr Freund, den wir im Film auch kennenlernen, da bin ich da immer gerutscht. Da ist aber jetzt kein Eis mehr. Und sie sagt, bei uns hat sich vieles verändert in den letzten Jahren. Die Sonne ist so stark geworden im Sommer. Das hat zur Folge, dass weniger Gras wächst. Es wird nicht mehr so hoch. Das heißt, wir haben weniger Futter für unsere Tiere im Winter. Wenn es so weitergeht, haben wir eines Tages kein Futter mehr für unsere Tiere, dann werden diese Tiere verelenden und dann wird es uns Nomaden eines Tages nicht mehr geben, weil die zu 100% von ihren Tieren leben. Hm. Und dann sagt sie am Schluss den Satz, und ich möchte nicht, dass das passiert. Das ist so dieser Satz, ich möchte, dass das nicht passiert, dass sie den noch sagen muss sozusagen, als Nachdruck, wo ich sage, ja, natürlich willst du das nicht. Und anhand dieser Geschichten werden uns Dinge bewusst auf eine Art, die gehen in den Körper.
Die Eingeweide.
Mein Herz, das geht mir hinein. Das ist, ich kann natürlich auch lesen über den Klimawandel und dann weiß man wieder neue Zahlen, die habe ich morgen vergessen. Und ich weiß, irgendwie ist es schlimm. Aber anhand einer solchen Geschichte wird mir eine ganz andere Dimension bewusst. Und das erzählt dieses Mädchen irgendwie ohne Bibber in der Stimme. Das kommt noch dazu, dass die Kinder ihre Geschichten nicht mitleidheischend erzählen, sondern sie beschreiben etwas. Das hat
aber wenn das Kind das beschreiben kann, wenn das kleine, wie alt ist das mongolische Mädchen? 9 Jahre?
Die ist schon zwölf.
Aber wenn die das erkennen kann und beschreiben kann und auch die Konsequenz davon weiß, wieso schaffen wir das nicht als Gesellschaft, das zu begreifen und wirklich auch da die Konsequenzen zu ziehen? Das gelingt ja anscheinend großen Teilen der Gesellschaft nicht. Also es macht mich wirklich immer wieder fassungslos und hilflos.
Es macht einen fassungslos. Und wenn man diesen Kindern begegnet, wie sie die Welt sehen, wie gerade diese Altersstufe in meinen Augen, diese 10, 11, 12-Jährigen, die haben Antennen hinein in ihre Gesellschaft.
Wow.
Wenn man sich nur daran orientieren würde, wie wichtig sie auch Bildung finden. Viele Kinder haben eine Sehnsucht nach Bildung. Das klingt natürlich, wer geht schon gerne in die Schule? Das heißt nicht, dass alle gerne in die Schule gehen. Das Mädchen aus Jordanien, das mit seinen zwei Geschwistern mit dem Esel frühmorgens eine Stunde quer über die Berge reitet.
Ja.
Man kann nicht behaupten, dass dieses Kind, dass für sie der Weg zur Schule zumindest schon mal so prickelnd ist. Ja, die gehen an einem Affenzahn, gehen die quer über die Berge. Die mussten nur für uns langsamer machen, damit wir alles drehen konnten. Aber natürlich von der Schulleiterin war eines der ersten Dinge, die sie mir gesagt hat, dass eben diese Ikhlas und ihre ältere Schwester und ihre Geschwister, dass sie nicht die besten Schülerinnen seien. Mhm. Ich hatte dann nicht so Lust, das zu hören, weil mich das gar nicht so interessiert hat, sondern mich interessiert dann, warum eigentlich nicht.
Ja.
Nicht, weil die dümmer sind, sondern weil die so oft diesen Weg gar nicht gehen können, weil sobald es regnet und schneit, ist dieser Weg so gefährlich. Ja, es geht steil bergab, die Pfade sind schmal, der Esel kann ausrutschen. Das ist lebensgefährlich.
Okay.
Und dann bleiben die Kinder an mehreren Tagen im
zu Hause.
Zwangsläufig zu Hause, weil es einfach, also man ist, da gibt es so einen Weg hinauf zur Straße. Es wäre gar nicht unmöglich für diese Regierung, da mal sowas wie einen kleinen, für diese Kinder einen kleinen Shuttle einzurichten.
Ja.
Das findet aber nicht statt. Nee. Hm. Und das ist das ist eine Erkenntnis, die wirklich wehtut. Dass es auf der Welt einfach, also in vielen Ländern, ich würde unser Land dazu zählen, obwohl wir weit vorne sind mit Bildung, trotzdem würde ich unser Land dazu zählen, dass sie nicht in der Lage ist, auch Deutschland nicht in der Lage ist, die Ressourcen aller Kinder hier wirklich zu nutzen, nicht zu nutzen, sondern sie auszubilden. Hm. Weil wir es doch brauchen für die Zukunft. Die Aufgaben, die auf unsere Kinder zukommen, sind derartig komplex und schwierig. Es gibt keine andere. Wir können nicht nur eine Elite ausbilden. Wir müssen alle Kinder breit ausbilden. Auch die Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, mit ihren Geschichten kommen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, denen es vielleicht nicht gut tut, nach der vierten Klasse irgendwo in irgendeine Förderschule oder eine Hauptschule gepackt zu werden, obwohl sie ein ganz anderes Potenzial haben. Auch das kriegen wir hier nicht hin, dass wir sagen, lass doch diese Kinder um Gottes Willen miteinander groß werden, damit sie erkennen, dass unsere Gesellschaft nicht hier aus den Gymnasiasten besteht, wo es vielleicht mal auch mal ein Mädchen gibt mit dem Kopftuch, sondern dass wir die halt haben in eurer Gesellschaft, weil die eine andere Kultur haben, egal wie man dazu steht. Dass wir Kinder haben, die andere Sprachen sprechen. Und der Junge aus Italien, der Elias, den wir porträtiert haben, der hat eben selber Migrationshintergrund. Entsprechend sind die Gespräche zu Hause ganz anders, ja? Mhm. Und der sagt, bei mir in der Schule, da sind ja Kinder aus Bangladesch, aus Brasilien und erzählt die Länder auf und sagt, und ich finde das einfach so spannend zu erfahren, wie die Menschen dort leben. Dann kommt eine andere Sache so wunderbar zur Sprache, mit so einer Leichtigkeit, ja, das Thema Religion, gerade bei Elias. Der Vater ist Moslem und die Mutter ist aus Liebe zu ihm, die war Atheistin, ist dann auch Muslimer geworden und dann sagt er eben, ja, also kein Schweinefleisch zu essen, das macht ihr gar nichts aus, aber einen Schleier will sie halt nicht tragen. Das heißt, er beschreibt etwas, ohne es zu bewerten. Er sagt nicht, Schleier ist gut oder schlecht, sondern sie sagt, das möchte sie nicht. Mhm. Und die Geschichte beschreibt aber auch, dass es in dieser Familie darüber niemand gibt, der darüber bestimmt, ob die Mutter einen Schleier trägt oder nicht. Ja, also es wird nicht bewertet, sondern er beschreibt, so ist es bei uns. Ja? Und dann sieht man eine kleine Szene. Er sagt seinem Vater Tschüss und er ist in seinem Zimmer und er hat noch zwei kleine Schwestern. Ja? Und er ist in seinem Zimmer und macht gerade, ist auf seinem Gebetsteppich und macht seine Gebete morgens und man sieht, wie seine kleine Schwester vom Sofa auf den Rücken des Vaters springt und sich so an ihn klammert und er lässt sich überhaupt nicht davon beeinflussen und betet weiter. Und diese Geschichte ist für mich, also ich finde ihn einer der tollsten Protagonisten, den wir haben, weil er mit einer Leichtigkeit und mit einer Intelligenz vor allen Dingen, dieser Junge ist so klug, uns etwas erzählt, ohne den Finger zu erheben. Weil das können Kinder nicht leiden, wenn man ihnen versucht, etwas damit beizubringen.
Wieso fällt es so schwer, die Kinder zu sehen und zu achten, auch hierzulande?
Das ist einfach... Die sind nicht am Hebel der Macht. Und wer nicht am Hebel der Macht ist, der fällt hinten runter. Wir kriegen das doch mit. Wieso musste Corona kommen, damit die Schulen mal eine Art von Digitalisierung erfahren? Ich erlebe das ja hinten und vorne. Dass die Belange der Bedürfnisse von Kindern sind einfach nicht relevant. Warum müssen wir darüber streiten und kämpfen, dass die Kinder dieselben Rechte haben? Dass ihre Menschen Rechte haben, wie alle Menschen auch. Warum muss man das immer wieder beschreiben? Warum werden in der Welt Millionen von Mädchen beschnitten? Dann sagen Sie, wenn ich dieses Thema anschneide, gutes Wort, mit dem sich niemand beschäftigen möchte. Hunderte von Millionen von Mädchen ist es passiert und sind in der Gefahr, dass es geschieht. Das Tolle ist jetzt, ja, deswegen haben wir das auch aufgenommen in unserem nächsten Kapitel, dass es immer mehr Mädchen gibt, die weglaufen, die sagen, ich will das nicht. Ich will nicht früh verheiratet werden, ich möchte nicht beschnitten werden, weil ich gequält bin ein Leben lang. Ja? Und da ist es natürlich auch so, ja, diese Themen, möglichst bitte nicht unseren Kindern zumuten. Und ich bin der Meinung, und das ist meine Erfahrung, es kommt ganz darauf an, wie man diese Themen anpackt, weil die Kinder selber, wir machen immer die Erfahrung, die beschreiben das nicht irgendwie krass. Sie beschreiben etwas, ja. Und man muss das ja nicht zeigen in Bildern. Ich möchte das ehrlich gesagt auch nicht sehen. Aber sie dafür zu sensibilisieren und auch dadurch, dass wir eben die Einwanderung haben und viele Kinder zu uns kommen, Mädchen zu uns kommen, aus Ländern, wo das noch die Praxis ist und die leider, obwohl sie in Deutschland sind, nicht davor unbedingt geschützt werden. Also dass es auch ein Thema in unserem Land ist.
Ja.
Also meine Enkeltochter ist davon natürlich nicht betroffen und die meisten anderen auch nicht. Aber es gibt eben eine wachsende Zahl von Mädchen, die hier bei uns leben und dennoch davon betroffen sind. Und ich finde, es geht einfach um auch dieser Gender-Sternchen, über den sich alle so furchtbar aufregen. Habt ihr sonst keine Probleme, als euch über einen Gender-Stern aufzuregen? Mit Verlaub, ja? Wenn man sich mit den Geschichten der Mädchen der Welt beschäftigt, dann würde man eigentlich gerne 5 Sternchen machen, um zu sagen, schaut doch mal hin. So. Und das ist das, was uns auch immer wieder antreibt, mein Mann und ich, das weiterzumachen, weil wir Geschichten erzählen, die mit den Themen, mit all den Themen zu tun haben, mit denen unsere Kinder auch konfrontiert sind. Und auch zum Thema politische Bildung, das kann doch nicht erst in der Oberstufe stattfinden. Das ist doch falsch. Ja? Und ich habe so eine wunderbare Erfahrung gemacht. Unsere Filme sind immer wieder auch bei dem Kinder- und Jugendfilmfestival Goldener Spatz gelaufen. Dass dort mit Schulklassen Projekte gemacht werden, die dann auch wirklich veröffentlicht werden. Da gibt es dann Ausstellungen, Gespräche mit den Regisseurinnen und Regisseuren, wo Kinder sich zum Beispiel zum Thema Israel-Palästina in eine 3. Klasse und eine 6. Klasse beschäftigt haben. Auch im Kunstunterricht, wo ich gedacht habe, wow. Für diese Kinder wird ab sofort, viele Kinder kriegen ja, ob das gut ist oder nicht, in den Nachrichten Dinge mit, ja. Der Nahe Osten, Israel, Palästina, ist doch ständig präsent. Aber ich glaube, wenn sie einmal 2 Kinder kennengelernt haben, aus dieser Ecke der Welt, dann gehen sie damit anders um und das Interesse gestaltet sich anders und es fokussiert sich nicht auf die Sensationen, die damit immer einhergehen, ja, sondern wie geht es eigentlich den Kindern, die dort leben?
Das sind die Geschichten, die Menschen, die uns bewegen, ja.
Ja.
Vielen Dank, also wir könnten, glaube ich, noch weiter reden. Genau.
Das ist ein kleiner Ausschnitt. Ja, anders kann man es nicht sagen.
Ja, also vielen, vielen Dank für das bewegende Gespräch. Es hat mich an vielen Stellen wirklich berührt. Und tatsächlich ist es so, dass die Filme und das Buch eher das Herz weit machen, würde ich sagen. Wir haben Themen angeschnitten, die mich wirklich haben auch eng werden lassen. Aber die Filme, die ich gesehen habe, die Ausschnitte und das Buch, das macht eine Weite. Und dafür möchte ich wirklich Danke sagen. Ihnen und dem ganzen Crew und Ihrem Mann, was Sie da einfach geleistet haben, in die Welt bringen, dass Sie uns die Kinder näher bringen und auch zeigen am Ende, im Vorgespräch haben Sie es gesagt, es verschwimmt irgendwann und es ist egal, welches Land es ist, es bleibt einfach darüber, es sind Kinder. Und das ist so das Berührende und das große Geschenk, was ich da sehe. Vielen, vielen Dank.
Ich würde gerne noch abschließend sagen, dass es nicht für das Herz weitet, es weitet den Verstand. Und das ist wirklich, obwohl ich immer sehr dafür plädiere, dass das Herz geweitet wird, aber dass der Verstand geweitet wird.
Ja.
Das ist doch, das ist beides, dieses Duale. Wir haben ein duales System.
Gehört zusammen. Ja, danke.
Ja.
Wo kann man sich mit Ihnen vernetzen? Wo kann man, das Buch gibt es jetzt im Handel, so ein tolles Weihnachtsgeschenk für Enkelinnen und Kinder oder für Erwachsene. Wo kann man die Filme finden und wie kann man sich mit euch und mit Ihnen vernetzen?
Ja, Also man findet uns natürlich im Internet, wenn man eingibt 199 kleine Helden, findet man unsere Website, die so heißt. Dann findet man für Lehrkräfte, die melden sich an Matthias Film, die haben verkaufen die Lizenzen. Da kriegt man alle Filme mit Unterrichtsmaterial. Es gibt die Plattform Kixi. Und vor allen Dingen, und das möchte ich wirklich betonen, haben wir jetzt durch die Erscheinung des Buches Ich wünsche mir die Welt einen Vimeo-Laden eröffnet, mein Mann und ich. Und da kann man jeden einzelnen Film leihen oder kaufen. Die Trailer, es gibt kleine Trailer dazu, die man anschauen kann. Und zwar gibt es die Filme zu kaufen, sowohl mit deutschem Voice-Over als auch mit englischen Untertiteln. Also auch international, genau. Und das zweite Buch, was wir herausgebracht haben, vor 2 oder 3 Jahren, das heißt Open Your Heart und richtet sich eben an Kinder, aber auch an Erwachsene. Und da stellen wir die Kinder vor und auch Menschen, die uns unterstützt haben. Und auf die zählen wir auch weiterhin. Auf Menschen, die sagen, ihr macht wichtige Arbeit. Und wer was übrig hat, da freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Schließt die neue Geschichten.
Klasse. Jeder Euro. Dankeschön. Ja, das ist gut. Unterstützung ist wichtig. Mir kam ja auch, dass ich dachte, das wäre auch eigentlich schön, wenn man die Kinder da nochmal mit dem Abstand besuchen würde. Ne? Also wenn es quasi so eine Zeitreise gäbe. Was ist aus Z geworden? Ne? Ja. Weil das war auch so berührend, die Geschichte zu hören von den beiden Kindern. Wie geht es denen heute? Ne? Also so, ne? Das Mädchen,
dass immer ein faszinierendes Mädchen eine Ausbildung zur Köchin gemacht hat, die Rebecca hier. Ja.
Und das Mädchen aus Palästina, das plötzlich Fußball spielt.
Die jetzt war ihr Traum im Film als 12-Jähriger sagte, mein Traum ist es, in der palästinensischen Nationalmannschaft zu spielen. Und heute ist sie in der palästinensischen Nationalmannschaft.
Wahnsinn. Also das sind nochmal auch eine Geschichte, ein Dreh, finde ich, über diese zeitlichen Aspekte. Fand ich total berührend. Ja. Danke.
Danke. Ja, sehr gerne.
Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken, was hat vielleicht gefehlt, was Sie sich später selbst beibringen konnten?
Obwohl wir zu siebt waren, also 7 Kinder, ich habe 6 Geschwister und natürlich auch gestritten haben, war meine Mutter, die mochte, wir haben natürlich gestritten, klar, sie war ja auch nicht immer in allernächster Nähe, aber ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass wir noch mehr gelernt hätten, wie man Konflikte, auch verbal, wie man da vorgeht. Das hätte ich mir gewünscht. Ich hatte so viel Gutes in meiner Kindheit, deswegen muss ich richtig nachdenken. Einen offeneren Umgang mit Sexualität. Das ist der katholischen Erziehung meiner Mutter geschuldet, dass es nicht immer so war.
15 Jahre Schwarzwald.
Die hatten die wilden 70er Jahre und haben einiges aufgeholt, wenn ich das sagen darf. Genau.
Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
Für ihre unfassbare Offenheit allem und jedem gegenüber. Hautfarben haben nie eine Rolle gespielt. Oder Hierarchien haben die überhaupt nicht interessiert. Ja. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Für ihre Fröhlichkeit, dafür, dass sie uns die Liebe zur Musik beigebracht haben, indem sie selber sehr viel gesungen haben. Überhaupt.
Wenn Sie werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könnten, wenn Sie sagen, das ist so die 3 wichtigsten Dinge im Leben mit Kindern, was wären das?
Liebe Eltern, nehmt euch selber nicht mehr so wichtig. Nehmt euch viel Zeit mit euren Kindern, ohne immer Programme zu machen. Habt keine Angst.
Nicht so wichtig nehmen. Zeit nehmen und keine Angst haben. Frau Klausmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen, Herr End.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.